Daten, die innerhalb der Europäischen Union entstehen oder verarbeitet werden, unterliegen den Regulierungen der EU. Gerade in den letzten Jahren ist hier viel passiert, das Auswirkungen darauf hat, wie Unternehmen Daten verarbeiten dürfen oder müssen. Vom Data Act über den AI Act für künstliche Intelligenz bis hin zum digitalen Produktpass und viele weitere Regelungen. Doch wen betreffen diese Vorgaben eigentlich und vor welche Herausforderungen stellen sie die Unternehmen, die sie anwenden müssen? Das alles besprechen wir in dieser Episode von Die Datenräumer, dem Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik, ISST, rund um Innovationen aus Daten. Mein Name ist Britta Glocke und ich begrüße heute meinen Kollegen Nils Jahnke, der gerade in einem Team am Fraunhofer-ISST ein White Paper zu den aktuellen Regulierungen der EU rund um das Datenmanagement verfasst hat. Herzlich willkommen, Nils.
Hallo Britta, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist und ein bisschen Licht ins Dunkel der EU-Regulierungen bringst. Ich würde gerne einsteigen und dich als erstes fragen, wann EU-Regulierungen eigentlich Auswirkungen auf das Datenmanagement haben und was für eine Rolle sie spielen.
Grundsätzlich kommt es, wie bei so vielen juristischen Themen, ja immer drauf an. Zum Beispiel auf Faktoren wie die Organisationsgröße, die Domäne, in der ich mich bewege, sowie natürlich auch insbesondere die Kritikalität der Anwendung und der Produkte, die ich entwickle und den entsprechenden, man könnte sagen, gesellschaftlichen und sozialen Erwartungen, die dann mit diesen Anwendungen und Produkten verbunden sind. Wir unterscheiden in unserem White Paper grundsätzlich zwischen zwei Arten von Regulierungen. Einmal den Regulierungen, die direkte Anforderungen an das Datenmanagement stellen. Hierzu gehört zum Beispiel der Data Act, der definiert, wie zum Beispiel Daten aus vernetzten Produkten oder Diensten bereitgestellt werden müssen. Oder der AI Act, der festlegt, wie Daten im Rahmen von KI-Anwendungen zu verwalten sind. Der zweite Aspekt sind die Richtlinien, die gewisse Bedarfe an Informationen äußern und dann entsprechend einen indirekten Effekt auf das Datenmanagement haben. Hierzu gehört zum Beispiel die Corporate Sustainability Reporting Directive, die festlegt, welche nicht finanziellen Kennzahlen durch Unternehmen berichtet werden müssen. Und diese Kennzahlen ergeben sich üblicherweise auf Basis von Daten, die wir in unserer Organisation und von unseren Kunden erheben.
Jetzt hast du ja schon einige Beispiele genannt für solche aktuellen EU-Regularien und ich würde dich gerne bitten, auf die ein oder andere näher einzugehen und sie uns vorzustellen. Und vielleicht können wir mit dem Data Act starten.
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Der Data Act ist ja jetzt auch im September, genau gesagt am 12.09. in Kraft getreten. Und allgemein ist das Ziel des Data Acts, die europäische Datenwirtschaft durch den vereinfachten Zugang zu Daten zu stärken. Der Data Act umfasst vier zentrale Aspekte. Der erste Aspekt ist grundsätzlich die Vereinfachung des Zugangs von Daten aus vernetzten Produkten und Diensten für Nutzer dieser Produkte und Dienste. Und zwar im Falle, wenn, und das ist wichtig, diese Daten nicht für Konkurrenzprodukte des Herstellers dieser Produkte und Dienste verwendet werden können. Der zweite Punkt ist das Verbot bestimmter vertraglicher Praktiken, die den Zugriff auf Daten für Organisationen verhindern. Der dritte Punkt ist ja eine Erweiterung von Datenzugriffen für den öffentlichen Sektor im Falle von Notlagen, also zum Beispiel Pandemien oder, wie es jetzt auch im Sommer wieder der Fall war, von Waldbränden, wo zum Beispiel Satellitenbilder, private Organisationen uns dabei helfen können, das Ausmaß von Waldbränden einzuschätzen. Ne? Also da erhält dann entsprechend die öffentliche Hand ein stärkeres Instrument, um Zugriff zu diesen Daten zu erlangen und diese dann auch für diese, ja, Behebung oder für die Behebung von diesen Problemen einzusetzen. Und der vierte Aspekt ist letztendlich das vereinfachte Switching von Datenverarbeitungsdiensten und eine stärkere Interoperabilität von diesen Datenverarbeitungsdiensten. Damit sind insbesondere Dienste der Cloud gemeint, also Dienste, die von Cloud-Service-Providern bereitgestellt werden und deren ja, mehr oder weniger Geschäftsmodell ist letztendlich auch ist, bestimmte Unternehmen in diesen Diensten gefangen zu halten, indem die Unternehmen diese Dienste nutzen und eben nicht von einem Dienst auf einen anderen Dienst springen können und dann mehr oder weniger dazu verpflichtet sind, diese Subskriptionsgebühren dann zu bezahlen.
Du hast jetzt gerade schon von Daten in der Cloud gesprochen, die eben durch den Data Act reguliert werden. Gibt es noch weitere Beispiele von Daten, die vom Data Act betroffen sind?
Ja, genau. Also grundsätzlich eine ganze Menge von Daten. Beispielsweise, was schon genannt, Daten, die von Cloud- und Edge-Diensten verarbeitet werden, aber auch und insbesondere halt in diesem ersten Bereich die Rohdaten, die von Maschinen generiert werden. Und dann aber auch tatsächlich Informationen über diese Daten, also die sogenannten Metadaten, die grundsätzlich beschreiben, wie die Daten letztendlich aussehen, die von zum Beispiel unseren Produkten Produkten und Diensten erzeugt werden. Und dort äußert der Data Act auch eine Informationspflicht, wie letztendlich auch diese Metadaten den Kunden bereitgestellt werden müssen. Man kann sich jetzt vorstellen, ich bin Anlagenbetreiber von Werkzeugmaschinen in meiner großen Fabrik und ich produziere irgendwelche Produkte in diesen Anlagen. Und genau, viele dieser neuartigen Anlagen nehmen entsprechend Rohdaten auf, zum Beispiel über Vibrationen, die anfallen, aber auch zum Beispiel über Achsstände in diesen Maschinen. Wenn ich eine Art, man könnte sagen, Schraube habe, zum Beispiel die Umdrehungszahl oder ähnliche Daten. Das sind halt Daten, die durch den Data Act betroffen sind und entsprechend von den Maschinenherstellern auch verfügbar gemacht werden müssen.
Jetzt hast du ganz viel erzählt darüber, was für Daten bereitgestellt werden müssen und was für Anforderungen daran gestellt werden. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die Unternehmen und Organisationen, für das Datenmanagement in diesen Unternehmen?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass es eine regulatorische Pflicht gibt, die erstmal erfüllt werden muss. So. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie erfülle ich jetzt generell diese Pflicht? Und ich glaube, da ist zumindest aus unserer Sicht der erste Schritt, überhaupt erstmal zu schauen, was sind letztendlich überhaupt die Rohdaten, die ich erhebe und dementsprechend dann auch weitergeben muss, beziehungsweise darüber informieren muss, dass diese Rohdaten überhaupt aufgenommen werden. Und das ist sozusagen der erste Schritt. Und anschließend kann ich mir dann darüber Gedanken machen, welche Mechanismen ich einsetzen möchte, um diese Daten letztendlich weiterzugeben. Das heißt, ich muss entsprechende Schnittstellen definieren, diese implementieren und bereitstellen. Im Bereich des Maschinenbaus spricht man derzeit viel über OPC-UA oder die Verwaltungsschale, was halt bestimmte Technologien sind, die dort zur Bereitstellung der Daten genutzt werden können. Aber es geht natürlich auch um organisatorische Aspekte, ne? Also dann zum Beispiel auch im Anschluss überhaupt festzuhalten, wem stelle ich diese Daten zur Verfügung und in welchem Umfang, ne? Und dann gehört natürlich auch dazu, die entsprechenden Datenschutz- und Datensicherheitsvorkehrungen zu treffen, dass dann auch nur die berechtigten Personen Zugriff auf diese Daten erhalten. Andersherum, und das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich adressiert bislang, bietet natürlich der Data Act auch Chancen dann entsprechend für die Nutzer dieser Produkte und Dienstleistungen, dadurch, dass sie halt entsprechend einen höheren Zugriff auf diese Daten erlangen. Und wenn ich halt einen größeren Datenschatz habe, habe ich potenziell auch mehr Möglichkeiten, Dinge datenbasiert zu entwickeln, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und so weiter. Um das Ganze aber umzusetzen, muss ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, was mache ich überhaupt mit diesen Daten? Was möchte ich mit diesen Daten anfangen? Wobei helfen die mir? In welchen Anwendungen kann ich diese verwenden? Und wenn ich dann schlussendlich diese Anwendung erstmal definiert habe, muss ich natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur entwickeln, die diese Daten aufnehmen, verwalten und letztendlich dann auch zu den entsprechenden Stellen bereitstellen kann.
Aber wir nehmen mit, es ist nicht nur eine Verpflichtung, es ist eben auch eine Chance.
Genau, richtig.
Der Data Act ist ja, wie du gerade gesagt hast, eben Mitte September jetzt in Kraft getreten. Das heißt, das ist jetzt wirklich definitiv was, womit sich Unternehmen gerade dringlichst auseinandersetzen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass durch den Data Act natürlich sehr umfangreiche Pflichten definiert wurden und viele Unternehmen letztendlich schon gewisse Schwierigkeiten mit dieser Richtlinie identifiziert haben und das auch so der EU-Kommission mitgeteilt haben. Das heißt, und das muss man jetzt, ja, ein bisschen unter Vorbehalt sagen, dass schon noch die Möglichkeit besteht, dass die EU-Kommission noch an dieser Richtlinie arbeiten wird und gegebenenfalls die ein oder andere Vereinfachung im Rahmen eines sogenannten Data Omnibus festlegen kann. Das ist aber keinesfalls in Stein gemeißelt und man kann sich derzeit auch nicht darauf verlassen. Das heißt, ja, grundsätzlich muss man erstmal mit dem arbeiten, was jetzt letztendlich fest definiert und da ist.
Jetzt haben wir den Data Act schon intensiv beleuchtet. Ich würde gerne noch ein zweites Beispiel aufgreifen aus dem White Paper, was ihr erstellt habt, nämlich den AI Act. Künstliche Intelligenz ist ja gerade auch ein sehr großes Thema. Insofern würde ich dich auch da gerne bitten, dass du uns den AI Act nochmal näher erläuterst, worum es da geht und wen es betrifft.
Der AI Act legt grundsätzlich erstmal allgemeine Vorschriften fest, die für die Erzeugung, das in Verkehr bringen und die Inbetriebnahme bzw. dann letztendlich auch die Nutzung von KI-Systemen gelten. Der AI Act betrifft insbesondere, muss man sagen, die Entwickler, die im AI Act dann auch Provider genannt werden und die Betreiber von KI-Systemen. Ja, im AI Act gibt es grundsätzlich sehr verschiedene Erwartungen, abhängig von sogenannten Risikokategorien. Es gibt insgesamt 4 Risikokategorien des AI-Acts, darunter generell Praktiken, die mit dem AI-Act verboten werden. Dann gibt es sogenannte Hochrisikosysteme, die insbesondere ja eine ganze Menge zum Beispiel kritischer Systeme berücksichtigen, aber auch zum Beispiel auch wieder Maschinen und Anlagen, aber auch zum Beispiel Spielzeug. Also wenn KI in Spielzeug eingesetzt wird, dann fällt das auch tatsächlich unter diese Hochrisikosysteme. Und diese Systeme sind bereits in Produktsicherheitsrichtlinien festgelegt, die es auch von der EU gibt. Das heißt, im Grunde genommen gibt es eh schon die Erwartung, dass halt diese Produkte ordnungsgemäß funktionieren. Und letztendlich wird es halt nur nochmal dann spezifisch für KI-Systeme, die in diesen Produkten eingesetzt werden, ja nochmal klarer definiert. Zusätzlich gibt es dann auch noch zwei weitere Kategorien. Einmal KI-Systeme mit begrenztem Risiko. Und da fällt dann sowas drunter wie zum Beispiel Deepfakes, die erstellt werden können, oder aber auch KI-generierte Texte von öffentlichem Interesse, wo man dann einfach die Person bzw. die interessierten Personen informieren muss, dass diese Inhalte mittels KI generiert werden. Wir hatten das ganze Thema ja auch zum Beispiel vermehrt jetzt auch bei den US- oder bei den deutschen Bundestagswahlen. Genau, dort wird es dann entsprechend zur Pflicht, darüber zu informieren, dass solche Inhalte KI generiert werden. Und zuletzt gibt es dann noch KI-Systeme mit dem sogenannten minimalen Risiko, die entsprechend aus Sicht der EU-Kommission keine besonders hochgradig relevanten Risiken bergen. Und dazu zählen zum Beispiel KI-generierte Inhalte in Videospielen oder aber auch die heutzutage eigentlich schon sehr umfassend eingesetzten KI-basierten Spamfilter, für die es dann erstmal keine besonderen Richtlinien oder Beschränkungen gibt.
Das heißt, der AI Act bezieht sich dann hauptsächlich auf die Bereiche eher in Richtung Hochrisiko und so weiter, die dann durch den AI Act reguliert werden, richtig?
Genau, also einerseits haben wir das Thema der verbotenen Praktiken. Da zählt dann sowas dazu wie zum Beispiel Gesichtsüberwachung im öffentlichen Raum, was nur noch in Ausnahmefällen zum Beispiel durch polizeiliche Behörden erlaubt sein wird, aber dann nicht mehr durch private Organisationen. Und dann natürlich die Hochrisikosysteme, wo wir dann letztendlich eine ganze man könnte sagen, eine ganze Reihe an Pflichten tatsächlich haben. Dazu zählt zum Beispiel die Umsetzung eines ordnungsgemäßen Risikomanagements, angemessener Daten-Governance-Maßnahmen, Maßnahmen wie zum Beispiel technische Dokumentation, aber auch das Logging der Interaktion der Nutzer mit dem KI-System und letztendlich auch die Pflicht, das sogenannte Human Oversight zu gewährleisten. Das heißt, dass Menschen letztendlich wirklich kontrollieren können, was das KI-System genau macht und natürlich dann im Zweifel von gegebenenfalls Fehlentscheidungen letztendlich auch eingreifen können.
Und welche Rechte und Pflichten ergeben sich jetzt daraus für die Entwickler von KI-Systemen?
Ja, genau, also eben diese genannten Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Genau, wir hatten gerade, glaube ich, über Artikel 9 bis 15 gesprochen. Das sind sozusagen die Kernaspekte, die Entwickler umsetzen müssen. Und genau zu dieser Umsetzung gibt es gewisse Standards, die von den entsprechenden Standardisierungsorganisationen festgelegt werden. Ich sage das ganz bewusst so, weil es tatsächlich einige Bereiche gibt, wo diese Richtlinien bzw. diese Normen noch nicht festgelegt sind. Das heißt, der AI Act legt letztendlich erstmal fest, dass es zum Beispiel so Maßnahmen wie Data-Governance-Maßnahmen geben muss. Aber wie genau diese Data-Governance-Maßnahmen aussehen, das soll dann entsprechend in diesen Normen und Standards festgelegt werden. Allerdings haben wir hier das Problem, dass tatsächlich noch nicht alle Normen wirklich existieren. Das heißt, wenn wir jetzt Entwickler von KI-Systemen sind und diese Verpflichtung haben, dann stehen wir als Entwickler gerade irgendwie so ein bisschen vor dem Problem, dass wir so eine Art bewegendes Ziel, würde ich es jetzt mal nennen, haben. Und zwar und dann insbesondere diese Anforderungen haben, aber letztendlich jetzt noch gar nicht so klar definiert ist, was wir konkret machen müssen.
Okay, also schon noch eine große Herausforderung.
Auf jeden Fall.
Das heißt, was ist jetzt der konkrete Effekt vom AI Act auf das Datenmanagement von Unternehmen?
Grundsätzlich ist es so, dass vom AI Act auch zum Beispiel die Verhinderung von Bias in KI-Anwendungen verhindert werden soll. Und da müssen entsprechend die Bereitsteller und Entwickler von KI-Systemen gewährleisten, dass man zum Beispiel letztendlich Bias auch schon in den Trainingsdaten verhindert. Man kann sich das jetzt vorstellen, dass ich einen Datensatz habe, der gewisse Fehler aufweist, die ich zum Beispiel in einer Produktion erfassen möchte. Und wenn jetzt in meinem Datensatz sehr viele spezifische Fehler aus einem Bereich vorkommen, kann es sein, dass dann die Genauigkeit des KI-Systems hinsichtlich eines bestimmten anderen Fehlers dann nur begrenzt ist und ich diesen Fehler dann zum Beispiel nicht entdecke. Und für mein Datenmanagement bedeutet das konkret, dass ich mir wirklich mehr Gedanken machen muss, wie ich letztendlich meine Daten kuratieren möchte. Üblicherweise ist man vorher da so vorgegangen, dass man geschaut hat oder beziehungsweise erstmal die Daten genommen hat, die überhaupt da sind und dann dort irgendwelche Anwendungen entwickelt hat. Und jetzt muss man wirklich stärker darauf hingehen und gucken, wie ist zum Beispiel meine Datenverteilung und welche Daten fehlen mir meinetwegen noch in meinem Datensatz. Und dann dahingehend zu schauen, wo bekomme ich dann diese Daten her? Also muss ich zum Beispiel mehr Testsversuche machen? Kann ich die Daten irgendwo einkaufen? Das sind alles Aspekte, über die man sich Gedanken machen muss. Ne? Und natürlich noch ein weiteres Thema, das dann auch in Verbindung mit der Datenschutzgrundverordnung existiert, ist natürlich, darf ich diese Daten überhaupt für diesen KI-Anwendungszweck verwenden? Und genau da sind dann wieder die Data Governance-Maßnahmen, über die wir vorhin schon kurz gesprochen hatten, relevant, um sicherzustellen, dass wirklich Daten auch nur für diesen Verwendungszweck dann genutzt werden, für die sie auch dann wirklich erlaubt sind.
Das ist ja jetzt alles, sagen wir mal, erstmal so ein bisschen abstrakter, wie wir es bis jetzt besprochen haben. Könntest du das Ganze nochmal an einem konkreten Beispiel erläutern, wo tatsächlich sich die Auswirkungen vom AI-Act dann konkret in Projekten schon gezeigt haben?
Ja, klar. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit unserem Partner Tourismus NRW e.V., der sich gerade damit befasst, wie künstliche Intelligenz im touristischen Datenmanagement eingesetzt werden kann. Vielleicht muss man da grundsätzlich einmal auf die Rolle des Tourismus NRW e.V. eingehen. Der Tourismus NRW e.V. kümmert sich darum, ein sogenanntes vollständiges digitales Abbild des Tourismus in NRW zu schaffen. Das heißt grundsätzlich, dass sie erstmal Stammdaten über die touristisch relevanten Attraktionen sammeln. Das kann ja eigentlich alles Mögliche sein, ne? Also je nachdem, was für eine Art von Urlaub wir planen, sind für uns sehr viele verschiedene Attraktionen tatsächlich relevant. Das kann von Museen reichen, über Touren und Wanderwege, die wir machen möchten, aber auch zum Beispiel ganz einfache Landmarks, also wie zum Beispiel die Zeche Zollverein. Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen und sich diesen Podcast anhören, kennen die bestimmt. Aber auch zum Beispiel Restaurants. Und da gibt es natürlich dann auch ganz viele verschiedene Typen von Restaurants, die vielleicht für uns relevant sind. Also zum Beispiel Imbissbuden, aber auch dann Sternrestaurants, je nachdem, welches touristische Erlebnis man dann letztendlich haben möchte. Und genau, da geht es halt darum, entsprechend Daten zu sammeln über diese Points of Interest und diese dann auch nutzergerecht bereitzustellen. Und da wird künstliche Intelligenz zukünftig dabei helfen, zum Beispiel Beschreibungstexte von Sehenswürdigkeiten zu generieren, die zielgruppengerecht zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel verschiedene Ansprache, du, sie, verschiedene Sprachen, insbesondere in NRW haben wir natürlich neben den internationalen Gästen, die dann auf Englisch adressiert werden, aber auch zum Beispiel sehr viele Gäste aus den Niederlanden. Das heißt, man kann halt dann diesen Personen auch einfach die Beschreibungstexte dann in ihrer Muttersprache zur Verfügung stellen. Und dort haben wir uns dann die Frage gestellt, wie ist das? Sind das zum Beispiel dann solche Inhalte vom öffentlichen Interesse, die dann tatsächlich auch gekennzeichnet werden müssen, wenn diese KI generiert werden? Da haben wir dann letztendlich auch, und das muss man dazu sagen, mit einer rechtlichen Beratung festgestellt, dass das nicht zwangsläufig der Fall sein muss, aber grundsätzlich natürlich immer ein gewisses Risiko beinhaltet, dann auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Haftungsfragen. Ne? Wer haftet jetzt dafür, wenn zum Beispiel ein Lokal zum Beispiel geschlossen ist? Bin ich denn dafür verantwortlich, weil ich sozusagen die Daten bereitstelle? Und dort haben wir uns dann wirklich dazu entschieden, aus sozusagen eher konservativer Sicht dann auch diese Inhalte zu kennzeichnen, dass die Gäste und Einheimische, die dann letztendlich diese Texte zur Verfügung gestellt bekommen und auch wissen, dass es KI generiert. Auch wenn das vielleicht im Hinblick auf die Authentizität der Anwendung, man könnte sagen, eventuell hinderlich sein könnte.
Aber es ist auf jeden Fall transparent, ne?
Ja, genau. Und darum geht's auch.
Mhm. Mit dem Data Act und dem AI Act haben wir jetzt zwei Regularien besprochen, die sehr direkten Einfluss auf das Datenmanagement in Unternehmen haben. Kannst du vielleicht nochmal ein Beispiel nennen aus dem anderen Bereich, den du vorhin schon kurz erwähnt hattest, in dem das Datenmanagement eher indirekt betroffen ist?
Hier würde ich gerne die Corporate Sustainability Reporting Directive hervorheben. Die Corporate Sustainability Reporting Directive oder CSRD erweitert grundsätzlich die finanziellen Reporting-Anforderungen an Unternehmen um nicht finanzielle Kriterien, also die sogenannten ESG, Environmental, Social und Governmental Kriterien, die zum Beispiel Bereiche wie die Compliance, die Umweltwirkung meines Unternehmens, aber auch Aspekte wie mein Personal oder Risikomanagement betreffen.
Und was genau ist da die Anforderung an das Thema Daten?
Grundsätzlich ist es so, dass die CSRD gewisse Informationspflichten definiert. Wir sprechen hier über circa 160 verpflichtende Kennzahlen und nochmal 600 optionale Kennzahlen, die durch Unternehmen bereitgestellt werden müssen. Und diese Kriterien sind grundsätzlich datenbasiert zu beschreiben. Also wir sprechen hier über Faktoren wie zum Beispiel, um einen konkreten Aspekt zu nennen, über Emissionen, also einerseits die Emissionen, die in meinem eigenen Betrieb anfallen, aber dann auch die sogenannten Scope 2 und Scope 3 Emissionen, die letztendlich dann auch meine Lieferkette betreffen. Und da ist natürlich die Challenge, überhaupt erstmal zu wissen, welche Emissionen werden in meiner Lieferkette erzeugt. Das heißt, man muss erstmal die Daten von seinen Lieferanten einsammeln. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Daten nicht alle im gleichen Format bereitgestellt werden, sondern man hat wahrscheinlich ganz unterschiedliche Formate. Das heißt, man muss diese Daten dann erstmal eventuell transformieren, bereinigen und dann letztendlich auch zusammenfassen und bereitstellen, um diese in einem Nachhaltigkeitsbericht dann festhalten zu können.
Jetzt haben wir uns exemplarisch eben drei der verschiedenen aktuellen Regularien der EU angeschaut, die das Datenmanagement in Unternehmen betreffen. Welchen Effekt haben diese Regelungen denn jetzt für die Unternehmen? Also was ist die Konsequenz?
Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass die EU sehr viele Regularien innerhalb von einer sehr kurzen Zeit erlassen hat, die tatsächlich das Datenmanagement in Unternehmen berührt. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, dass man erstmal guckt, inwiefern bin ich denn von diesen Regularien überhaupt betroffen. Also bin ich jemand, der vernetzte Produkte oder Dienste bereitstellt? Bin ich jemand, der KI-Dienste entwickelt? Oder bin ich eins der Unternehmen, die jetzt in der ersten Welle von der CSRD betroffen sind? Nachdem ich das festgelegt habe, ist es wichtig, sich wirklich frühzeitig mit diesen Themen zu befassen. Grundsätzlich muss man sagen, dass wahrscheinlich, wenn man jetzt von diesem Act betroffen ist, man eigentlich schon zu spät dran ist. Das heißt also, wenn man sich noch nicht damit befasst, dann sollte man jetzt schleunigst damit starten. Und dann, glaube ich, ist wichtig zu erwähnen, dass diese Fähigkeiten, die von diesen Verordnungen gefordert werden, wirklich in der Organisation verankert werden sollten. Das heißt, es nicht sozusagen als ein weiteres Projekt in meinem KI-Projekt zu sehen, sondern organisatorische Verantwortung zu schaffen, diese Verordnung letztendlich auch durchsetzen zu können. Man kann da vielleicht ein kurzes Beispiel nennen, auch bei der DSGVO, also bei der Datenschutzgrundverordnung war es so. Das war erstmal quasi große Anforderungen, die dort auf die Unternehmen einprasselten. Aber jetzt ist es tatsächlich so, in jedem Unternehmen gibt es eigentlich einen Datenschutzbeauftragten, wenn nicht sogar mehrere. Und ich denke, das ist auch ein Ansatz, oder das wird ein Ansatz sein, wo man dann tatsächlich auch im Rahmen des AI-Acts hingeht, wenn Organisationen immer mehr und mehr KI einsetzen, dass man dann auch jemanden braucht, der dafür verantwortlich sein muss oder Hilfestellung leisten kann, entsprechend ordnungsgemäße KI-Dienste zu entwickeln und zu betreiben.
Also ein KI-Manager als neue Funktion der Zukunft.
Das könnte man so sagen.
Du hast uns jetzt exemplarisch drei Regularien vorgestellt und eben auch viel darüber gesprochen, welche zahlreichen Herausforderungen und Anforderungen an das Datenmanagement in Unternehmen damit verknüpft sind. Was ist denn ein Angebot vom Fraunhofer ISST, um Unternehmen auf diesem Weg zu unterstützen?
Ja, genau. Ich glaube, grundsätzlich muss man in diesem Themenbereich noch einmal festhalten, dass wir vom Fraunhofer ISST natürlich keine Rechtsberatung geben und auch nicht geben dürfen, dadurch, dass wir einfach keine Anwaltskanzlei oder ähnliches sind. Worum wir uns in diesem Bereich kümmern, ist eigentlich, man könnte sagen, die strategische Etablierung der notwendigen Fähigkeiten in der Organisation. Das heißt, wir schauen, dass das Datenmanagement nachhaltig diese Regularien unterstützen kann. Da haben wir dann entsprechend verschiedene Angebote, die man nutzen kann. Also grundsätzlich startet man, wenn man so könnte sagen, auf der grünen Wiese startet man üblicherweise mit einer Datenstrategie, die dann entsprechende Bausteine festlegt, wie man die organisatorischen Ziele erreichen möchte. Ne? Also beispielsweise dann im Bereich der Data Governance, dass man Rollen und Richtlinien für den Datenumgang festlegt, im Bereich der Datenarchitektur, wo man definiert, welche Systeme zur Datenverwendung notwendig sind, wie die Systeme miteinander interagieren und wie die Daten letztendlich von den Rohdaten hin zu meinetwegen einem fertigen Datenprodukt, was man dann zum Beispiel in seinen Reports verwenden kann, nutzen kann. und letztendlich dann natürlich auch die Entwicklung datengetriebener Anwendungen für unsere Kunden.
Und ich denke, wenn ich als Unternehmen mich jetzt dafür interessiere, dann kann ich sicherlich euch direkt kontaktieren in jedem Fall. Und ansonsten mich natürlich auch über die Website des Instituts nochmal informieren und finde da auch das White Paper, das ihr gemeinsam verfasst habt, richtig?
Ja, gerne. Also ich und meine Kollegen stehen natürlich gerne auch zu unseren Themen zur Verfügung. Und genau, vielleicht können wir einfach den Link zum White Paper auch in die Shownotes packen.
Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich denke, wir haben gesehen, dass die umfangreiche Datenregulierung der EU die Unternehmen vor große Herausforderungen stellt, aber eben auch eine Menge Chancen bietet, das eigene Datenmanagement strategisch sinnvoll und eben auch nachhaltig aufzustellen. Und ja, damit möchte ich mich für heute bei meinem Gast Nils Jahnke verabschieden und mich bedanken für deine Einordnung, die du uns zu den Regularien heute gegeben hast. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommt. Danke dir.
Vielen Dank, Britta.
Was gibt es sonst noch Berichtenswertes aus der Welt der Datenräume? Dazu nun 3 Nachrichten, 3 Minuten mit meiner Kollegin Charlotte Neiperk.
Neuer Report zur Zukunft industrieller Wertschöpfungssysteme erschienen. Hochkomplex, dynamisch und vernetzt. Die industrielle Wertschöpfung steht vor einem tiefgreifenden Wandel, der durch technologische Innovationen, geopolitische Veränderungen und gesellschaftliche Erwartungen geprägt ist. Doch was bedeutet das für die Industrie von morgen? Auf welche Veränderungen muss sie sich einstellen und wie kann sie das tun? Dieser Frage sind das Fraunhofer ISST und das Fraunhofer IAO in einem Zukunftsworkshop mit Vertreterinnen und Vertretern von 12 Unternehmen aus der Produktionsindustrie nachgegangen. Die Ergebnisse wurden jetzt in einem Report veröffentlicht. Den Report gibt es zum kostenlosen Download auf unserer Website, den Link dazu in den Shownotes. Neues White Paper zum Einsatz von Open Source in industriellen Ökosystemen. Gemeinsam mit dem Maschinenhersteller GEA hat das Fraunhofer ISST ein neues White Paper veröffentlicht. Darin geht es um die Vorteile von Open Source in industriellen Ökosystemen und darum, welche Faktoren notwendig sind, damit Unternehmen den Mehrwert von Open Source für sich nutzen können. Das englischsprachige White Paper steht kostenlos zum Download auf unserer Website zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Interview zum Potenzial von Datenräumen für die Industrie 4.0. In einem aktuellen Interview in der IT and Production beschreibt unser Institutsleiter Professor Dr. Boris Otto, warum es vielen Unternehmen noch an klaren Business Cases für eine Industrie 4.0 fehlt. Im Interview macht er deutlich, die Technologie ist da, die Ansätze sind vorhanden, doch oft hapert es an konkreten, wirtschaftlich tragfähigen Anwendungsszenarien. Souveräne Datenräume können helfen, dieses Potenzial zu heben. Das Interview findet ihr auf der Website der IT and Production, den Link dazu natürlich auch in den Shownotes.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Falls es euch gefallen hat, reist gerne weiter mit uns durch die Welt der Datenräume und abonniert die Datenräume auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. Wir freuen uns auch über Feedback, zum Beispiel per Mail an podcast@isst.fraunhofer.de. Das findet ihr auch nochmal als Kontaktangabe in den Shownotes. Für heute jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald zu einer neuen Folge.